Brandenburgs Innenminister Stübgen hat heute das islamische Zentrum Fürstenwalde al-Salam geschlossen. Das gab es seit 2018. Die Polizei durchsuchte Räume des Vereins und Privatwohnungen in Berlin und Brandenburg. Der Vorwurf, der Verein richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung, gehöre zum Spektrum der Muslimbruderschaft und der Terrororganisation Hamas. Kaspar Schliephack ist Islamwissenschaftler bei der Fachstelle Islam für das Land Brandenburg. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was dieser Verein tut, um die Schließung zu rechtfertigen.
Auch wir als Fachstelle beobachten, dass immer mehr islamistische Akteure versuchen, ihren Einfluss auf muslimische Gemeinden in Brandenburg auszuweiten, hier antidemokratisches und extremistisches Gedankengut zu verbreiten und hier sogar eigene Vereine zu etablieren. Und das nun verbotene Zentrum in Fürstenwalde scheint ein solcher Versuch gewesen zu sein. Dabei nutzen diese islamistischen Organisationen sehr oft die Strukturschwäche von diesen kleineren, lokalen muslimischen Gemeinden, weil sie oftmals mehr Geld haben und dann Immobilien erwerben können oder Mietkosten übernehmen können. Im Gegenzug fordern diese islamistischen Organisationen dann, dass sie eigene Imame entsenden oder sich intensiv mit der Jugend in diesen Gemeinden beschäftigen können.
In Brandenburg, Pi mal Daumen, gibt es so 30.000 bis 35.000 Muslime, aber wahrscheinlich ja weniger Infrastruktur als in Berlin, Stichwort Moscheen. Da können diese Islamisten wahrscheinlich in die Lücke stoßen, oder?
Absolut. Die islamistische Szene in Brandenburg ist zwar überschaubar, wir sprechen hier laut Sicherheitsbehörden ungefähr von rund 200 Personen, davon ungefähr 160 Salafisten. In Brandenburg haben wir noch eine Besonderheit, dass ein großer Teil dieses Personenpotenzials aus dem Nordkaukasus stammt, also nochmal eine ganz spezifische Gruppierung darstellt. Die Szene in Berlin, die islamistische Szene in Berlin, ist durchaus größer und durchaus auch finanzstärker. Wir haben in der Vergangenheit beobachtet, dass auch Akteure aus Berlin nach Brandenburg gekommen sind und hier versucht haben zu wirken, aber auch Leute aus Brandenburg sich natürlich nach Berlin orientieren. Wir haben auch Gruppierungen, die beispielsweise aus Sachsen nach Brandenburg gewirkt haben in der Vergangenheit.
Sie sagen, das sind Leute aus dem Kaukasus, die da besonders aktiv sind. Über wen reden wir da? Tschetschenen?
Unter anderem. Das spielt aber im Falle von Fürstenwalde keine Rolle. Da spielt laut den Behörden vor allen Dingen die Muslimbruderschaft und eben auch die Hamas eine größere Rolle. Der Verein ist ja bereits vor einem Jahr als extremistisch eingestuft worden.
Sie haben schon angesprochen, welche Verbindungen es da auch nach Berlin und auch nach Sachsen gibt. Wen wollen denn die Salafisten vor allem ansprechen?
Diese Akteure wollen ganz generell erstmal jeden ansprechen, den sie ansprechen können. Sie wirken teilweise verdeckt durch eine schrittweise Übernahme, aber auch durch Vereinsgründungen. Sie wollen lokale muslimische Gemeinschaften so beeinflussen, vielleicht sogar steuern. Und hier gilt es sowohl von staatlicher als auch von zivilgesellschaftlicher Seite ganz entschieden entgegenzuwirken. Durch eben Verbote, wie jetzt in Fürstenwalde, aber auch durch Aufklärung und Beratung.
Unter den 30.000 bis 35.000 geschätzten Muslimen in Brandenburg sind ja vermutlich die meisten Geflüchtete. Sind die als Zielgruppe besonders interessant für Islamisten?
Auch Geflüchtete können Zielgruppe von islamistischen Akteuren sein, genauso wie aber auch Menschen ohne Fluchtbiografie. Ich sehe insbesondere bei Kindern und Jugendlichen eine große Gefahr, dass diese mit islamistischen Ideologien in Kontakt kommen. Das geschieht insbesondere über soziale Medien. Wir haben mehrere Fälle in Brandenburg bereits gehabt, wo Kinder und Jugendliche, die sonst überhaupt keinen Kontakt hatten zu anderen muslimischen Gemeinschaften, über das Internet Kontakt hatten mit islamistischen Akteuren. Die haben sie direkt angesprochen, die haben sie mit ihren Inhalten bespielt und dann einen Kontakt hergestellt. Das ist eine unglaublich besorgniserregende Entwicklung, weil der Zugang zu den sozialen Medien und da auch der Zugang von Islamisten in die Kinderzimmer, der ist im Prinzip fast ungebremst. Und da ist den Eltern oftmals überhaupt nicht klar, mit welchen problematischen und auch extremistischen Inhalten sich ihre Kinder beschäftigen. Das Internet und insbesondere die islamistischen Influencer, so muss man sie schon bezeichnen, die wirken in diese Zielgruppe, in die Altersgruppe. Ja, im Prinzip jeder, der ein Smartphone hat, jede, die ein Smartphone hat, Er ist da potenziell gefährdet.
Das wirft bei mir die Frage auf, jetzt kann man so einen Raum dicht machen, wenn aber im Internet weiter, und Sie sagen ja, das ist besonders gefährlich, solche Propaganda aktiv geschaltet ist, müsste man nicht auch da ansetzen?
Unbedingt. Und islamistische Akteure und Organisationen, die online sehr aktiv sind, die versuchen, diese Online-Aktivität und diese Online-Ansprache umzumünzen in eine Aktivität, eine Unterstützung, eine Mitgliedschaft im echten Leben. Also zum Beispiel in einem Verein. Da ist es umso wichtiger, dass man diese Zentren, wenn man sie denn findet und nachweisbar feststellt, dann auch entsprechend mit Maßnahmen belegt, damit dieser Schritt von der Online-Radikalisierung hin zu einem wirklichen Treffpunkt in der echten Welt, im echten Leben, möglichst erschwert wird.
Sagt Kaspar Schliephake, der Islamwissenschaftler, arbeitet für die Fachstelle Islam für das Land Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.